Hallo Breaking-Wettfreunde. Ihr seid hier richtig für Aktuelles aus der Tiermedizin. Wir versuchen euch unterhaltsam die neuesten Erkenntnisse aus unserem Fachbereich näher zu bringen. Und das schon ein Jahr lang. Mehr dazu gleich. Ich bin Karim und gemeinsam mit Jana geht es heute um das Thema Prophylaxe. Hallo Jana. Jana, weißt du, was am 19.08. vor einem Jahr war?
Ja, ich wollte auch damit starten. Ich wollte sagen, ich frage dich nicht, wie es dir geht, sondern ich muss dir und mir auch ein bisschen erstmal gratulieren. Herzlichen Glückwunsch zum ersten Geburtstag.
Herzlichen Glückwunsch zum ersten Geburtstag. Ein Jahr Breaking Bad. Welche Folgennummer ist das jetzt? Ich habe es gar nicht auf dem Schirm.
Ich glaube 25 plus 2 News-Folgen bei 27 Folgen.
Cool. Eigentlich ganz gute Quote, oder?
Ja, relativ regelmäßig.
Ja, voll gut. Ja, herzlichen Glückwunsch und auch an unsere Zuhörer. Vielen Dank, dass ihr dabei seid und dass ihr uns irgendwie zweiwöchentlich beim lustigen Anekdoten aus dem Tiermedizinbereich erzählen zuhört und irgendwie am Ball bleibt. Also wir freuen uns.
Definitiv.
Ja, und was ändert sich? Nichts. Wir machen einfach so weiter.
Ja. Ich habe dir den Intro-Job abgetreten.
Ja, okay, das hat sich so ein bisschen geändert, ja. Aber ansonsten, abgesehen davon, dass man jetzt meine Stimme nochmal 20 Sekunden mehr hört, hat sich eigentlich nichts geändert und es wird sich auch nichts ändern. Wir suchen für euch die spannendsten Studien raus und berichten da hoffentlich irgendwie unterhaltsam drüber.
Und
magst
was hast du
mal?
Nee, ja? Ich wollte dich jetzt fragen, was du für heute ausgesucht hast.
Ja, ich wollte dich fragen, ob du sagst, was für ein Thema wir haben, einfach weil ich es gar nicht. Moment, doch, ich weiß es noch. Prophylaxe war das übergeordnete Thema, oder?
Ja, Infektionsschutz habe ich hier stehen auf meinem Zettel.
Das ist, Jana und ich schreiben uns vor den Folgen immer so bei WhatsApp hin und her, was für übergeordnete Themen man haben kann. Und da fliegen immer so ein paar Ideen hin und her und wir einigen uns, glaube ich, immer so im Kopf auf unterschiedliche Sachen, die dann aber meistens dann doch irgendwie zusammenpassen,
ja, irgendwie
oder?
Funktioniert. Also es gibt uns
ja.
It ain't stupid if it works.
Ja, richtig. Okay, soll ich starten?
Ja, bitte.
Okay, bei mir geht es um Tollwut, mein Lieblingsprophylaxe-Thema.
Mhm.
Weil wir in Deutschland ja freigelten von terrestrischer Tollwut.
Ja.
Die Fledermaus-Tollwut, die gibt es ja immer noch, so in Ostdeutschland, Norddeutschland. Und mir wurde damals in München, als ich mein erstes Jahr da studiert habe, gesagt, dass die ganzen Fledermäuse im Englischen Garten auch alle Tollwut haben. Aber
was?
Das ist was
Oha.
Anderes. Heute soll es um terrestrische Tollwut gehen. Und zwar, wie wir dahin gekommen sind, dass wir als frei gelten.
Mhm.
Denn ein Großteil dieses Verdienstes, das ist ja schon eine krasse Leistung, geht auf ein Impfköderprogramm für Füchse zurück.
Okay.
Und denn wir hatten, glaube ich, die gleiche Vorlesung, nur ein Jahr verzögert quasi. Ich erinnere mich nicht mehr, aber da ging es auch so ein bisschen um dieses Köderprogramm, oder?
Ich war vielleicht nicht die allerregelmäßige Vorlesungsgängerin.
Ich auch nicht, deshalb bin ich mir nicht sicher.
Ja, aber deswegen bin ich ja froh um den Podcast, dann kann man nochmal Themen aufarbeiten.
Ja, ich wollte eigentlich sagen, ich habe mir das hier auch notiert, dass das in der Vorlesung ja nicht vorkam. Da habe ich mir jetzt gerade überlegt, vielleicht lag das nicht in der Vorlesung, dass es nicht vorkam, sondern vielleicht war ich einfach nicht da.
Möglich.
Naja.
Okay, was hast du rausgefunden?
Fassen wir nochmal zusammen. 70% der Tollwutfälle gingen früher von Füchsen aus. Und man hat dann irgendwann angefangen, in den 70ern hatte man die kluge Idee, hey, lass mal alle Füchse einfach bejagen und die Fuchspopulation so weit runterbringen, dass die so weit auseinander sind, dass sie sich nicht mehr anstecken können. Und dann haben wir das Tollwutproblem gelöst.
Ja.
Das hat natürlich nicht funktioniert, weil Füchse jagen gar nicht so simpel ist, zum Glück. Und weil damals schon Tierschutzorganisationen gesagt haben, so dass das vielleicht nicht die allergeilste Idee ist. Dann hat man ein Impfköderprogramm entwickelt. Und das ist auf mehreren Ebenen abgefahren. Deshalb habe ich mal 4 Punkte zusammengestellt, die ich überraschend fand in der Recherche. Ich fange einfach mal an.
Ja.
Der erste Punkt, die Wende brachte die Wende oder Einigkeit beste. Weil das dieses Impfköder-Programm gibt es seit 1983, weil man halt in den 70ern gemerkt hat, dass das Jagen nichts bringt. Ja. Und damals gab es, fand ich total abgefahren, über 9000 Tollwutfälle pro Jahr. Jetzt nicht bei Menschen, sondern hauptsächlich bei Füchsen, aber eben auch bei Menschen. Krass. Und daraufhin haben sich Bayern und Hessen entschieden, ein Impfköderprogramm durchzuführen und über Köder auslegen, die Fuchspopulation so weit durchzuimpfen, dass die halt tollwutimmun sind und es so eine Herdenimmunität gibt. Mhm. Und das hat tatsächlich was gebracht. Die Fallzahlen gingen stetig zurück auf circa 4000 Fälle pro Jahr Anfang der 90er.
Okay.
Das ist natürlich immer noch ein bisschen viel.
Darf ich eine Zwischenfrage stellen? Weißt Klar. du, seit wann es überhaupt die Impfung gibt?
Ah, das ist eine ausgezeichnete Frage. Nee, das weiß ich nicht. Also du meinst, seit wann es einen Impfstoff gibt? Moment, doch, genau. Das weiß ich. Und zwar hat den Louis Pasteur entwickelt. Da habe ich mal ein Video drüber gemacht. Ich muss da auf meinen, sollen wir kurz diese Sidequest machen, wie der Tollwut-Impfstoff entwickelt wurde in so einer Minute?
Ja, gerne.
Wieso nicht? Das ist nämlich total abgefahren. Und zwar hat Pasteur, ich krieg das Jahr nicht mehr hin, aber es ist schon 150 Jahre plus her, hat er in Paris an einem Tollwut-Impfstoff geforscht, an Hunden. Und hatte da erste Erfolge, hat es aber noch nie an einem Menschen getestet. Und dann gab es im Saarland eine Frau, eine Mutter, ihr Sohn wurde beim Spazierengehen von einem vermeintlich tollwütigen Hund gebissen. Und damals war halt, wenn du vom tollwütigen Hund gebissen wurdest, ja schade, dann stirbst du leider in 100% der Fälle. Ja, und die Frau ist daraufhin zu Fuß mit ihrem Sohn nach Paris gegangen, weil sie gesagt bekommen hat von dem Dorfarzt, dass Pasteur daran arbeitet. Und ist dann, ich glaube, eine Woche oder 9 Tage später bei Pasteur angekommen. Und hat ihn gebeten, diesen Tollwut-Impfstoff an ihrem Sohn zu testen. Scheiß mal drauf, ob das jetzt nur bei Hunden funktioniert oder nicht. Wir testen das, weil sonst ist er tot. Aus den Tagebüchern, ich spule jetzt vor, in den 1960ern, 70ern, wurden die Tagebücher von Pasteur veröffentlicht. Und daraus weiß man, dass ihm damals schon klar war, gut, wenn der Junge jetzt 7 oder 9 Tage noch keine Symptome hat, dann wird er keine Tollwut haben. Und trotzdem hat er diesen Jungen behandelt mit seinem Impfstoff. Mhm. Weil
Verträglichkeit getestet.
Genau, hat halt mal getestet, was so geht. Und er hat ihm nicht nur den Impfstoff gegeben, sondern er hat ihm daraufhin immer weniger verdünnten Tollwuterreger injiziert. Und hat damit getestet, im Menschenversuch, ob dieser Impfstoff wirklich wirksam ist. Und es hat sich herausgestellt, tatsächlich, der Impfstoff hat gewirkt. Und das war der erste Beweis, dass man gegen Tollwut beim Menschen impfen kann. Aber es ist halt aus heutiger Sicht
verrückt.
Ethisch fragwürdig, sag ich mal.
Ja, der hatte sein persönliches Versuchskaninchen.
Yep, so schaut's aus. Das ist zumindest ihm zu unterstellen. Aber der irgendwas Willi oder so Meister hieß der Junge. Und der hat sein Leben lang aus Dankbarkeit als Pförtner beim Pasteur-Institut in Paris gearbeitet.
Schöne Geschichte. Ja. Ist auch ganz total egal, abgefahren. Ob die Details stimmen oder nicht. Ist eine sehr schöne Geschichte. Und jetzt liefere ich noch die Zahl nach. 1885.
Ah, ja, genau. Ja. Das ist krass, oder? Das ist ganz schön lange her.
Unfassbar lang her.
Ja, verrückt. Ja. Wer da ein bisschen mehr zu wissen will, ich habe da ein ausführliches Video mit Dr. Wissenschaft, mit dem Tom von Dr. Wissenschaft gemacht. Einfach mal Dr. Wissenschaft Tollwutimpfung eingeben bei YouTube. Da findet ihr das.
Okay. Zurück zu den Füchsen.
Wo war ich stehen geblieben? Genau. Also, wir hatten in den 80ern 9000 Fälle, dann hatten wir in den 90ern 4000 Fälle pro Jahr. Mhm. Und dann kam die Wende. Und das ist so eigentlich ein cooler Nebeneffekt von diesem großartigen Wendeding, dass die neuen Bundesländer auf einmal alle gesammelt integriert wurden in dieses Impfköderprogramm. Und daraufhin sanken die Fälle richtig. 1992 waren es dann nur noch knapp 1000 Fälle. Und das ist schon ziemlich beeindruckend, finde ich.
Ja.
Ja. Der zweite Fun Fact zu dem Impfköderprogramm sind Rosinenbomber. Weil man zu Beginn in den 80ern hat man die Köder per Hand ausgebracht. Förster. Mhm. Das bedeutet, die haben 20 bis 30 Köder pro Quadratkilometer ausgebracht. Und das ist natürlich irgendwie ziemlich scheiße
Arbeit. Was eine Arbeit, ja.
Ja, und Mitte der 80er hat man das dann durch die Verteilung per Flugzeug ersetzt. Und da gibt es so coole Bilder wie so kleine Maschinen mit so einem Auswurfloch am Heck über Waldgebiete fliegen und dann hinten die Köder rausfallen lassen. Das fand ich total beeindruckend. So, der dritte Fun Fact. Bakterien direkt mittöten. Man hat den Ködern lange Tetrazykline zugesetzt. Aha. Also Antibiotika.
Ja, ja.
Weißt du warum?
Nein, ich bin gespannt.
Okay, weil ich hatte keinen, das klang halt so, als hättest du voll den Plan, weil ich hatte wirklich keine Idee, warum man das machen sollte. Der Grund ist, das hat nichts mit dem eigentlichen Antibiotikum zu tun, sondern das hat man als Markersubstanz benutzt, weil sich Tetrazykline in Knochen und Zähnen einlagern und im Labor easy nachzuweisen sind.
Verrückt.
Und dann, wenn man
dann konnte an Kadavern nachgewiesen werden, ob der mal irgendwann den Köder gefressen hat.
Genau.
Clever. Oh, da waren schlaue Leute clever. Am Werk.
Wirklich, wirklich. Das Ganze hat man Ende der 90er Jahre aufgehört, als man sich so langsam im Bewusstsein dafür aufkam, dass Antibiotika vielleicht ein bisschen
schützenswert sind. Die Resistenzlage vielleicht nicht ganz so gut beeinflusst.
Richtig, genau. So, der letzte Fun Fact ist Aluhutbeißer. Ich lache über meine eigenen Witze. Diese Impfköder sind nämlich ziemlich clever aufgebaut, weil man hat außen etwas, das den Fuchs anlockt, was der schmackhaft findet. Das ist Fischmehl, Paraffin und pflanzliche Fette. Mhm. Vor BSE hatte man da auch Tiermehl drin, aber das hat man dann natürlich gelassen.
Ja.
So, und innen drin hat man einen Blister aus Alufolie, einen prallen Blister aus Alufolie, wo eine Flüssigkeit drin ist, in der der Impfstoff gelöst ist.
Mhm.
Weil dieser Impfstoff nicht in den Magen gelangen darf, weil er da von der Magensäure einfach zersetzt und inaktiv gemacht wird, sondern der muss
über die Schleimhäute aufgenommen werden.
Genau. Okay. Und deshalb, die beißen auf dieses Blister drauf und dann platzt das und spritzt halt auf die Schleimhäute im Mund.
Ja.
Und das ist ein mega geniales System. Aber natürlich, dem Fuchs ist das mit der Alufolie komplett egal. Der scheidet die einfach so wieder aus, aber die liegt dann halt im Wald rum und Alufolie wird halt nie abgebaut. Einfach nie. Und man hat dann lange versucht, das durch biologisch abbaubare Substanzen zu ersetzen, die halt irgendwie biodegradable sind. Aber es ging nicht, weil man festgestellt hat, dass natürlich ab und zu mal ein Köder liegen bleibt oder er später vom Fuchs gefressen wird. Und dann platzt er nicht mehr so schön oder löst sich halt auf und gibt den ganzen Tollwut-Impfstoff
an den Boden ab. Ja.
Genau, und das muss natürlich verhindert werden. Und deshalb sind bis heute der Fokus ist mehr auf ein gutes Unterbringen des Impfstoffs im Fuchs gelegt als auf Umweltschutz, weil man halt sagt, okay, besser wir haben tollwutfreie Füchse als ein bisschen Alufolie im Wald. Das nimmt man dann billigend in Kauf. Yes, yes. Okay. Das waren meine vier Fakten plus Bonus-Story zu Impfködern gegen Tollwut.
Mir fällt dazu noch eine Frage ein.
Ja, schieß los.
Und zwar, wenn man immer so von diesen freien Bezirken spricht oder sagt, Deutschland ist tollwutfrei, was ist diese Freigrenze? Also, wenn wir jetzt einen importierten Fall aus irgendeinem osteuropäischen Land im Jahr hätten, der nachverfolgbar ist, wäre das Land ja wahrscheinlich trotzdem noch tollwutfrei. Wo ist die Grenze?
Das ist eine ausgezeichnete Frage. Der letzte Fall, als wir noch nicht tollwutfrei waren, war 2007, wenn ich mich richtig erinnere, wenn ich das gelesen habe. Und zwar wurde da ein Mann von einem tollwütigen Hund in Marokko gebissen und ist dann nach Deutschland gekommen und es war ein Deutscher und hat hier halt Tollwut entwickelt und hat das aber auch überlebt. Und damals galten wir wegen dieses Falles nicht als tollwutfrei. Das lässt mich vermuten, dass wir
okay, also doch, auch, ein Fall ist schon, okay, reicht schon.
Ja. Ja. Aber ich bin mir nicht sicher, wie da die exakte Definition ist. Ja.
Spannend.
Das vielleicht wissen das unsere klugen Zuschauer, die öfter in die Vorlesung gehen als wir.
Also ich kann mich auf jeden Fall erinnern, dass ich früher bei meinen Großeltern, die im Odenwald wohnen, dass wir da, wenn wir in den Wald gelaufen sind, da waren immer diese Schilder mit Tollwut gefährdeter Bezirk.
Mhm, ja.
Ja, ja. Aber das war ja dann noch so in den 90ern. Seit wann ist Deutschland tollwutfrei?
2007 oder 2008 oder so.
Naja, okay.
Ja. Jetzt, Jana, dass wir uns erinnern, liegt daran, dass wir alt sind.
Ah, ja. Ah, okay, reden wir von was anderem.
Ja, reden wir von deinem Thema zum Beispiel.
Ja, ich habe mir in der Hundepopulation zumindest ähnlich prominente oder ja, zumindest was den Bekanntheitsgrad angeht, Erkrankungen rausgesucht. Es geht um Leishmaniose. Woran denkst du, wenn ich Leishmaniose sage?
Ja, ist das, was von Mücken in irgendeinem Bereich in Baden-Württemberg irgendwie übertragen wird oder so?
Ja, genau. Ja, also eigentlich mehr so, genau, von den Sandmücken. Also es ist eine Erkrankung, die ausgelöst wird von einem einzelligen Parasiten. Und also wenn ich Leishmaniose höre, da kriege ich im übertragenen Sinne sofort Ausschlag. Also nicht nur weil Leishmaniose wirklich auch eine Hautkrankheit ist, sondern weil es irgendwie, also die Sachen, den persönlichen Kontakt, den ich bisher mit Leishmaniose-Patienten hatte, das war immer unschön. Das ist einfach eine ätzende Erkrankung. Man kriegt den nicht in den Griff. Und ich, das blödeste Erlebnis war, dass ich mal, das war tatsächlich in der Zeit oder kurz nach der Zeit, als ich in der Kleintierklinik in Gießen gearbeitet habe, da musste ich mit einer guten Freundin damals zusammen in die Klinik gehen, um ihren Hund einschläfern zu lassen, den sie auch aus Marokko mitgebracht hatte, die Leishmaniose entwickelt hat. Also die Krankheit ist eigentlich, kommt so aus dem Mittelmeerraum, aus dem Nahen Osten und aus Südamerika gibt es sie auch. Und so langsam, du hast es schon gesagt, wird die auch bei uns endemisch. Es ist auf jeden Fall notwendig, dass es Sandmücken in dieser Gegend gibt, die eben diesen einzelligen Parasiten durch eine Blutmahlzeit bei einem Tier aufnehmen und beim nächsten wieder abladen. Und diese Sandmücken verbreiten sich eben, ja, ich glaube, irgendwo im Saarland wurden die nachgewiesen und dann in Hessen vereinzelt mal. Also das fängt so langsam an, dass wir das nicht mehr nur so als Reisekrankheit betrachten. Das ist ja so eine von diesen klassischen Krankheiten, die man bei importierten Tieren testen würde oder bei Tieren, die mit in Urlaub fahren. Das gibt's langsam auch bei uns. Dazu kommt, dass es nicht nur, also hauptsächlich wird es über Sandmücken übertragen, aber es kann auch venerisch, das heißt beim Geschlechtsverkehr, oder transplazentar übertragen werden. Was auf jeden Fall bedeutet, dass man mit Tieren, die eine Leishmaniose in sich tragen, auf gar keinen Fall züchten sollte. Das kann nur auch bei Tieren, die keine Auslandsanamnese vorweisen, eben genauso sein, dass sie das im Mutterleib schon mitbekommen haben. Was das Ganze so prekär macht und insbesondere das Prophylaxe-Thema so wichtig macht bei Leishmaniose, ist nicht nur, dass es super schlecht zu behandeln ist, sondern dass es eine Zoonose ist. Es gibt die Leishmaniose auch beim Menschen, die zum Glück noch nicht so in Deutschland, aber in den Gebieten, wo die endemisch ist, ist es tatsächlich so, dass man das beobachtet, dass es Zusammenhänge gibt zwischen den Hundepopulationen, die Leishmaniose haben, und den Menschen, die Leishmaniose entwickeln. Die Krankheit an sich sieht so aus, dass es eine Hautform gibt und eine innere, also eine viszerale Form, und das die auf jeden Fall, also es gibt verschiedene Behandlungsschemata, aber eliminieren kann man die eben nicht. So, und dann ist im Prinzip ähnlich zu deinem Tollwut-Thema, ist so die Überlegung, okay, wir können sie nicht behandeln. Das heißt, wir müssen vorbeugend dagegen vorgehen. Und dann ist bei einer Krankheit, die über Mücken übertragen wird, natürlich der Gedanke, na, okay, wir rotten einfach die Mücken aus. So.
Das hat ja bei Malaria schon so gut funktioniert.
Ja. Spoiler Alert, funktioniert auch bei der Sandmücke nicht.
Wer hätte das gedacht?
Ja. Also das hat man versucht und da gibt's auch so teilwirksame Geschichten, die man machen kann. Ich meine, du kennst das vielleicht vom Urlaub, wenn man irgendwo in einem großen Hotel ist, dann sprühen die abends so diesen giftigen Nebel, ich weiß nicht, ob es Organophosphate sind oder irgendwas Giftiges sprühen sie, damit es keine Stechmücken gibt. Das hat man auch da gegen die Sandmücken versucht. Das Problem ist, dass der Lebensraum von denen so divers ist. Also die wohnen in Ritzen von Häuserwänden, die wohnen in Baumwurzeln, die wohnen am Boden, auf der Straße, im Keller, sonst wo. Also du könntest quasi einmal die ganze Welt einnebeln, wenn du diese Sandmückenart ausrotten willst, da hast du echt schlechte Chancen.
Ja. Darf ich kurz was dazu sagen?
Klar.
Das ist so ein bisschen der Trend, der immer, es wird immer als erstes probiert, es ist diese eine Spezies, lass die mal platt machen. Und es hat noch nie funktioniert. Seien das jetzt Kaninchen in Australien, seien das die Mücken, die Malaria übertragen, seien es hier unsere Sandmücken oder Füchse. Es geht einfach nicht. Ja. Also keine Chance.
Ja. Ja, irgendwo überleben sie ja dann doch. Und der zweite Gedanke, wenn man die Mücken nicht platt machen kann, ist dann der zweite Gedanke, naja gut, dann lass halt die Hunde platt machen, die die Leishmaniose in sich tragen.
Wow, okay.
Ja, das wurde tatsächlich auch gemacht oder, keine Ahnung, wird bestimmt an einigen Stellen auch noch. Also es geht hier viel um Gebiete, die eben streunende Hunde haben. Geht viel um Gebiete, die mehr rural sind, die nicht so super angebunden sind, die wo halt, also ich meine, bei uns findest du keine Straßenhunde, aber in Brasilien, in Pakistan, in Iran gibt es natürlich diese Tiere, die schlecht versorgt sind, die mit einer großen Wahrscheinlichkeit Leishmanien in sich tragen und dann zur Verbreitung beitragen. Dazu kommt, dass die Tiere, die in den endemischen Gebieten leben, die Krankheit oft asymptomatisch haben. Also wenn ich mit meinem Hund in Urlaub dahin fahre und der steckt sich an und ich komme nach Hause zurück, dann wird er sehr wahrscheinlich erkranken und schwer erkranken und irgendwann daran versterben. Die Tiere aus dem Gebiet haben aber irgendwie einen gewissen Umgang mit dieser Krankheit, dass sie häufig asymptomatisch bleibt. Und dementsprechend ist es natürlich für die Bekämpfung auch umso schwieriger, was dazu geführt hat, dass zudem das Testen sehr teuer ist, Hunde einfach generell platt gemacht wurden, Straßenhunde. Mhm. Von der Straße.
Ich meine, also getötet wurde. Das ist natürlich super unschön und irgendwie auch übers Ziel hinausgeschossen, aber wenn man sich unsere Tollwutschutzverordnungen anguckt, da steht ja auch drin, dass wenn dein Hund nicht geimpft ist und er nur Verdacht hatte, dass er mit einem tollwütigen Hund in Kontakt kam oder Tier in Kontakt war, dann wird er zwangseuthanasiert.
Ja. Das ist ja auch im Prinzip im Moment, wenn man davon ausgeht, dass wir tollwutfrei sind und ich mit dem Hund nicht reisen möchte, ist das auf jeden Fall das größte Argument für die Impfung.
Definitiv, ja. Weil Tollwut ist kein Schnupfen. Und wenn man dann irgendwie versucht, irgendwie die Leishmaniose da auszurotten, dann, klar, da gibt es jetzt natürlich, es gibt keinen Impfstoff oder sowas in der Art, irgendwie irgendwas, was gegen diese Parasiten hilft, oder?
Dazu kommen wir noch.
Aha, okay.
Es gibt einen Impfstoff, seit gar nicht so lange. Aber lass mich erstmal nochmal einen Schritt zurückgehen. Was die ganze Bekämpfung noch ein bisschen schwieriger macht, ist, dass Tests unheimlich kompliziert zu machen sind. Also, ne, wenn man so eine Krankheit rausfinden möchte, dann muss man entweder einen serologischen Test machen, das heißt, das Tier auf Antikörper untersuchen. Die Tiere entwickeln aber nicht immer und schon gar nicht sofort Antikörper. Und die Inkubationszeit von dieser Krankheit ist so variabel, dass es überhaupt mitunter gar nicht aussagekräftig ist. Der Hund kann 2 Monate später krank sein, obwohl er vorher einen negativen Test hatte. Dann kann man sich mikroskopisch Ausstriche anschauen. Auch da, du kannst Glück haben und den Parasiten sehen oder halt eben nicht. Und natürlich ist es Nonplusultra, sind die molekularbiologischen Methoden. Jo, und die kosten einen Haufen Geld. Also wenn man irgendwie von 1000 Straßenhunden eine PCR machen will, muss man auf jeden Fall spendable Unterstützer haben. Dazu kommt, dass du die Tiere ja wiederfinden musst, im Zweifel, die positiven. Musst du erstmal sortieren können. Ja, deswegen ist eigentlich die beste Strategie, so einen geteilten Ansatz zu fahren. Und zwar gibt es Repellenzien für Hunde. Das sind entweder Spot-Ons oder Halsbänder von verschiedenen Pharmaherstellern, mit einem Wirkstoff drin, der dafür sorgt, dass die Tiere gar nicht erst gestochen werden. Und zwar ist es so aggressiv, die Mücken werden von diesem Nebel, ich nehme an, das bildet quasi wie so eine Wolke um den Hund, werden sie desorientiert, finden also quasi ihr Essen nicht mehr, wo sie jetzt gerade eigentlich hinfliegen wollten. Und dann sterben sie auch noch, um das Ganze dann perfekt zu machen. Das heißt, die Hunde stecken sich nicht mehr an. Zusätzlich gibt es seit ein paar Jahren Impfstoffe auf dem Markt. Die sind nicht zu 100% perfekt wirksam, aber die sind schon ganz okay wirksam. Und zusammen mit den Halsbändern kriegt man dann so ein ganz gut abgerundetes Paket, um die Tiere eben doch zu schützen. Und dann ist da noch ein Punkt ganz wichtig. Man denkt ja, okay, ich möchte meinen Hund vor dieser Krankheit schützen. Das heißt, ich gebe ihm diese Spot-Ons oder Halsbänder und ich impfe ihn auch, wenn ich mit ihm auf Reisen gehen möchte. Was aber noch viel wichtiger ist, und da wird es wieder interessant, wo es in Deutschland überhaupt diese Sandmücken gibt. Hunde, die bereits erkrankt sind an Leishmaniose, da ist es noch viel wichtiger, dass sie diese Spot-Ons kriegen. Weil wenn man sich überlegt, es ist nicht so, dass sie dann die Mücken abtöten später, wenn die einmal von der Blutmahlzeit gekostet haben, sondern sie werden gar nicht erst gestochen. Das heißt, eine Übertragung von Tier zu Tier wird da schon verhindert.
Mhm.
Das heißt, der eigentliche Schutz setzt da an, dass wir die infizierten Tiere alle mit Repellenzien versorgen, damit die gesunden Tiere gesund bleiben.
Spannend, ja.
Ja.
Macht Sinn. Also klar, wenn du es so erklärst, macht es total Sinn.
Ein bisschen beunruhigend ist es schon natürlich, dass diese Insekten sich hier immer weiter ausbreiten. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir in, weiß ich nicht, 10 oder 15 Jahren, dass es ganz normal ist, dass es in Deutschland auch autochthone Leishmaniose-Fälle geben kann.
Ja, das ist der allgemeine Trend, dass es keine Zeckensaison mehr gibt, dass alle Reisekrankheiten früher oder später zu uns hochwandern, dass wir im Polarkreis mittlerweile ganzjährig Zecken haben in Nordschweden.
Krass, also
Sind wir selbst schuld und es wird nicht aufzuhalten sein.
Mhm. Ja. Ja, deswegen Tiere impfen und Halsbänder drauf.
Ja.
Und wenn sie doch mal krank werden, habe ich noch ein schönes Paper gesehen. Ich kam leider nicht dran. Aber der Titel ist Stroking Your Cat Improves Its Immunity. Und da habe ich mich wieder an das erinnert, was in Gießen regelmäßig verschrieben wurde in der Klinik, nämlich TLC, Tender Loving Care.
Ja.
Ganz doll lieb haben.
Richtig. Ja.
Ist vielleicht dann keine Prävention mehr, aber eine Behandlungsmöglichkeit auf jeden Fall.
Das ist doch ein schöner Endpunkt für diese Folge.
Schönes Schlusswort.
Gut. Dann entlassen wir jetzt alle mit dem Auftrag, etwas TLC für ihre Hunde und Katzen zu
TLC wohlgemerkt, ne? Nicht THC hier.
Ja, kleiner, aber feiner Unterschied.
Damit wir uns hier richtig verstehen. Ja.
Ja, cool. Man hört vielleicht, wir bemühen uns, ernste Themen ein bisschen spaßig zu verpacken.
Okay, Karim. Wir hören uns in 2 Wochen wieder.
Das machen wir. Dann bis dann.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns immer über Feedback von euch und vielleicht möchte ja auch der ein oder andere uns gratulieren. Macht das doch per Mail an breakingvet@gmail.com oder ihr schreibt mir bei Instagram @der-YouTube-Tierarzt.